NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit Kirsten Westhus und diesen Themen. Prophet und Pastor. Papst Franziskus ist 5 Jahre im Amt. Es kommt, wie es kommt. Hat der Fatalismus eine religiöse Dimension? Ein Gespräch mit dem Journalisten und Buchautor Matthias Drobinski. Die Hiobsbotschaft, wie Seelsorger und Ärzte schlechte Nachrichten sensibel übermitteln und ausgegrenzt und eingesperrt, der schwierige Status der Bahai-Religion im Jemen. 5 Jahre ist es nun her, dass sich der neu gewählte Papst mit einem schlichten Buenasera, guten Abend, den Gläubigen auf dem Petersplatz und in aller Welt präsentierte. Der argentinische Jesuitenpater Jorge Mario Bergoglio wird Papst. Nach dem überraschenden Rücktritt von Benedikt XVI. War das ein Paukenschlag, wie ihn kaum jemand vermutet hatte. Ein Papst vom anderen Ende der Welt, wie er selbst sagte. Der Argentinier wählte den Namen Franziskus nach dem Patron der Armen. Eine klare Ankündigung seines künftigen Kurses. Die Kirche muss eine arme Kirche sein. Franziskus begeistert seine Anhänger und verstört seine Kritiker. Florian Breitmeier kommentiert die Amtszeit zum 5. Jahrestag.
Franziskus ist ein Papst im Stile eines Pfarrers. Das Amt und der apostolische Palast haben den Argentinier nicht verändert. Jorge Mario Bergoglio will bei den Menschen sein. Er ist davon überzeugt, in konkreten Begegnungen das wahre Leben zu treffen, mit all seinen Höhen und Tiefen, dem Guten und dem Bösen. Und wo all das anzutreffen ist, da muss ein Papstpfarrer sein. Was zählt, ist das konkrete Gegenüber, der Mensch, die Situation. Franziskus wäscht Gefangenen die Füße, nimmt muslimische Geflüchtete im Vatikan auf, er befragt das Kirchenvolk zu Fragen der Sexualmoral, fordert mehr gemeinsame Beratungen in der Kirche und macht die Gewissensentscheidung des Einzelnen stark. Dadurch verändert er die Kirchenlehre. Er setzt theologisch nicht auf eine Sturzflut, die alles fortreißt. Sein Prinzip lautet: Steter Tropfen höhlt den Stein. So verändert man eine 2000 Jahre alte Institution, ohne dass organisatorisch alle Dämme brechen. Franziskus steht für einen schleichenden, aber zugleich radikalen theologischen Wandel. Weg vom Gesetz hin zum Gesicht, wie das der Pastoraltheologe Paul Zulehner einmal schön ausgedrückt hat. Der Papst ist populär. So sehr, dass die Zustimmungswerte zur katholischen Kirche insgesamt gestiegen sind seit seinem Amtsantritt. Manchmal offenbart dieser Papst aber durchaus auch populistische Züge. Er vereinfacht, spitzt zu, spricht frei aus, was er denkt. Er weist auch Mitarbeiter an der Kurie zurecht, versetzt oder entlässt, wer querschießt oder nicht liefert. Seine Geduld ist nicht grenzenlos. Sein Führungsstil ist zuweilen autoritär. Dabei pflegt der populäre Franziskus eine Grundskepsis gegenüber machtvollen Institutionen, besonders gegenüber der eigenen Kurie. Nach wie vor fremdelt er mit dem Apparat. Es läuft nicht alles rund in Rom. Die Kurienreform kommt nur schwerfällig voran. Bei den Vatikanfinanzen herrscht noch immer nicht die versprochene Transparenz. Papst und Apparat bilden immer noch zu selten eine produktive Einheit. Dennoch gibt es Fortschritte, die sich auch am Grad des Widerstandes ablesen lassen, mit dem Franziskus zu kämpfen hat. Lange hatte man den Eindruck, der Kurie sei es egal, an welchem Papst vorbei sie ihre Interessenpolitik betreibt. Das ist nun vorbei. Mit Nachdruck hat der Papst den Vatikan zurückgeführt auf die politische Weltbühne. Unter Benedikt XVI. Lag die Vatikandiplomatie praktisch darnieder. Als Papst will Franziskus auch ein Provokateur sein. Einer, der die Gläubigen herausruft aus ihrer Bequemlichkeit. Sie sollen ihre Häuser und die vertrauten Kirchhöfe verlassen und rausgehen zu den Menschen. Franziskus ist kein feinsinniger Stratege und auch kein Manager, der mit Macht einfach etwas macht. Er wirkt mehr wie ein Prophet, der verbal und real Prozesse in Gang setzt, die Systeme und Menschen im tiefsten Inneren berühren und verändern können. Seine prophetische Kraft wurzelt tief in der religiösen Überzeugung, dass das Kirchenvolk nicht nur Adressat frommer Botschaften ist. Der Glaubenssinn des Volkes soll Theologie, Kirche und Gesellschaft aktiv prägen. Die Kraftquelle ist für ihn das Evangelium. Kein Zweifel. Franziskus ist ein radikal evangelischer Papst.
5 Jahre Franziskus, Florian Breitmeier kommentierte. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Die katholische Landjugendbewegung Deutschlands hat auf ihrer Bundesversammlung in der vergangenen Woche ein Plädoyer für den Frieden veröffentlicht. Die Jugendlichen rufen dazu auf, in allen Feldern des gesellschaftlichen und persönlichen Handelns für ein friedliches Miteinander einzutreten. Es gehe darum, politisch aktiv zu sein, sowie durch Partnerschaft und Bildungsarbeit nachhaltige Brücken zu bauen, heißt es in dem Papier. Außerdem formulierten die Delegierten Forderungen und Handlungsansätze für die anstehende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. So sprach sich die Landjugend für die Weiterentwicklung der Agrarumweltmaßnahmen aus, die den Regionen und landwirtschaftlichen Strukturen angepasst sein sollen. Dabei gelte es, Leistungen der Landwirtschaft für die Gesellschaft zu unterstützen, die im Bereich des Umwelt- und Tierschutzes erbracht werden. Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink sieht die Bundeswehr auf dem Weg zu einer Söldnerarmee. Es kämen immer mehr Menschen von der ökonomischen Verliererseite in die Bundeswehr, schreibt Rink in einem Zeitungskommentar. Das seien Menschen, die im Krieg ihren Lebensunterhalt verdienen, weil sie kaum andere Möglichkeiten finden. Der Bischof kritisiert, dass die Gesellschaft auf diesem Wege Militäraktionen an die Armen delegiere. Die Armee müsse aber ein Spiegelbild der ganzen deutschen Gesellschaft und Abbild einer wehrhaften Demokratie sein, so Rink. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese sieht die privaten Initiativen zum Erhalt der 8 von der Schließung betroffenen katholischen Schulen als große Zeichen von Wertschätzung. Es müsse nun gemeinsam geprüft werden, was realistisch geleistet werden könne, sagte er mit Blick auf die laufenden Gespräche zwischen Erzbistum und der Hamburger Schulgenossenschaft, die alle 21 katholischen Schulen erhalten möchte. Für Zuversicht sei es aber zu früh. Nach wie vor gelte, dass das Erzbistum Träger von 13 katholischen Schulen in Hamburg bleibe. Bis zu 3 Schulen könnten erhalten bleiben, wenn genügend Hilfe von außen aufgebracht werden könne. Die wirtschaftliche Situation des Erzbistums Hamburg sei Thema bei der jüngsten Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz gewesen, so Heese. Nach Finanzhilfen der anderen Bistümer habe er aber nicht gefragt, weil es aktuell kein solches Hilfesystem in der deutschen Kirche gebe. An strukturellen Korrekturen käme das Erzbistum nicht vorbei, betonte der Erzbischof. Der Musiker Peter Maffay fordert von den Künstlern in Deutschland eine deutliche Positionierung gegen Extremismus und Rechtspopulismus. Seiner Meinung nach habe das Land seinen gesellschaftlichen Konsens, den gemeinsamen Wertekanon, verloren, unterstrich Maffay. Es werde nur etwas passieren, wenn Aufklärungsarbeit geleistet wird und wenn genügend Menschen da seien, die die Dinge beim Namen nennen, sagte der 68-jährige Musiker. Maffay wird heute für sein Engagement gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit geehrt. Die Auszeichnung wird ihm bei der bundesweiten Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit überreicht.
Soweit die Meldungen. Alles ist möglich. Man muss nur wollen. Das ist eines der Heilsversprechen der modernen Leistungsgesellschaft. Doch wie geht man in einer Zeit, in der jeder immer alles selbst in der Hand halten will, mit Schicksalsschlägen um, mit Unglücken, mit Grenzen des eigenen Handelns? Der Redakteur der Süddeutschen Zeitung und Buchautor Matthias Drobinski hat beobachtet, dass die Fähigkeit des gelassenen Annehmens mehr und mehr verloren geht. Und er stimmt in seinem neuen Buch ein Lob des Fatalismus an. Ich habe vor der Sendung mit Matthias Drobinski gesprochen und ihn zunächst gefragt, was er denn am Fatalismus zu loben habe. Denn der Begriff ist ja schließlich sehr negativ besetzt. Er klingt nach Achselzucken, Mutlosigkeit und auch danach, die Augen zu verschließen.
Genau das hat mich gereizt, dass ich gemerkt habe, Fatalismus ist rein negativ besetzt, ist sozusagen, er hat einen schlechten Ruf, zum Teil ja auch zu Recht. Lange wurde er hergenommen, eben um den Leuten zu sagen, ihr könnt eh nichts ändern, die Geschichte ist vorbestimmt. Ich glaube aber, dass inzwischen was anderes gekommen ist, was mich dazu gebracht hat, als eigentlich auch eher unfatalistischen Menschen mir selber zu sagen, Moment mal, das ist eine Tugend, die wir eigentlich im Augenblick wenig haben. Denn was ich jetzt eher sehe, ist, wie sehr wir gezwungen sind, das Leben durchzuplanen, die Fäden immer alle in der Hand zu halten, ja, keine Unsicherheiten aufkommen zu lassen. Das heißt, die Fähigkeit oder die Tugend, Dinge auf sich zukommen lassen zu müssen und zu sagen, da wird sie schon was richten. Die hat, glaube ich, die letzten Jahre gelitten, auch durch so eine Selbstoptimierungsindustrie, die da entstanden ist. Und dagegen wollte ich mal was setzen.
Also Sie meinen, ein richtig verstandener Fatalismus kann auch ganz heilsam sein?
Ein richtig verstandener Fatalismus kann ganz heilsam sein, ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, in einer gewissen Gelassenheit auch das Leben zu bewältigen. Es gibt Situationen, wo wir, glaube ich, sehr besorgt sind und in unseren Sorgen immer weiter drehen. Aber die Frage, was würde das denn helfen, die stellen wir uns nicht. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das doch eine sehr positive Form des Fatalismus, da, wo man Dinge nicht ändern kann, auch zu sagen, was hilft es denn jetzt, sich Sorgen zu machen?
Aber ist das denn nicht doch auch ein bisschen zu einfach? Allein wenn wir jetzt die Nachrichten schauen zum Beispiel, wenn wir die Bilder sehen aus Ostguta, das Leiden der Menschen, der Kinder dort, das kann einem doch nicht egal sein.
Ich glaube, es ist auch ein Unterschied zwischen Fatalismus und egal, also oder zwischen Resignation. Also ich plädiere nicht für Resignation, sondern im Gegenteil glaube ich, dass es richtig ist, das zu tun, was man ändern kann und zu sagen, ja, da muss man sich auch engagieren. Da ist auch Zorn und Wut wichtig oder auch Hoffnung. Also ich habe kein Plädoyer für eine Hoffnungslosigkeit. Aber es gibt Dinge, wo ich sage, die können wir nicht ändern. Also das heißt, da habe ich etwas nicht in der Hand. Ja, ich bin dafür, so viel wie möglich zu tun, dass das Leid in Syrien beendet ist. Wir alle aber wissen, ich allein kann es nicht. Und ich kann jetzt daran verzweifeln, ich kann aber auch andersrum sagen, ich habe vielleicht das getan, was ich für mich tun kann und weiß aber, jetzt gibt es einen Punkt, wo auch mein Tun zu Ende ist, also wo ich den Fall abgeben muss, wo ich das anderen Mächten überlassen muss.
Wie verhält sich der Mensch da drin? In der Theologie wurde das durch viele Jahrhunderte weg diskutiert, die Frage nach dem freien Willen des Menschen. Ist alles eh vorherbestimmt durch Gott? So kennen wir das hier in Norddeutschland zum Beispiel von den calvinistisch geprägten reformierten und altreformierten Christen. Oder kann der Mensch selbst was zu seinem Heil beitragen? Ist das die religiöse Dimension des Fatalismus?
Das ist die religiöse Dimension. Als guter Katholik merke ich tatsächlich, habe ich einen inneren Widerstand gegen dieses Calvinistische. Es ist sowieso alles vorbestimmt. Aber natürlich stimmt es, oder es ist, glaube ich, schon eine gute christliche Übung zu sagen, ja, es gibt einen Punkt, ab da muss man im Grunde alles abgeben. Also letztlich auch das, was jeder Mensch, der aufs Sterben hingeht, auch lernen muss. Und wir alle gehen dahin. Alles das, was wir haben, alles das, was wir können und machen, das hat einfach eine Grenze und diese Grenze müssen wir respektieren und wir neigen dazu, diese Grenze natürlich immer weiter hinauszuschieben oder sie auch zu leugnen, auch zu sagen, da gibt es doch noch irgendeinen Trick und irgendwas Positives, das wir daraus ziehen können. Und da sage ich, nee, es ist vielleicht auch ganz gut zu sagen, mehr als das, was ich jetzt tun kann, kann ich nicht tun. Und das ist, finde ich, eine sehr erleichternde Form auch der Lebensführung, zu sagen, ich muss nicht alles selber machen.
Das befreit aber nicht von der Verantwortung für das eigene Handeln, oder? Also es kann natürlich auch als Entschuldigung herhalten für alles, was nun mal nicht gelingt.
Das ist lange passiert tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo dann der Antifatalist in mir durchkommt, wo ich dann sage, ja klar, also natürlich gibt es eine Verantwortung für das eigene Handeln und auch eine Verantwortung dafür, das zu tun, was man tun kann. Also das würde ich auch nie ausschließen. Und das ist ja sozusagen der Missbrauch des Fatalismus im Grunde ins Resignative hinein. Also das ist das, was ich unterscheiden würde. Da würde ich immer dagegen sagen, nein, man muss es auch probieren. Man muss aber auch die Kunst lernen zu unterscheiden, was kann ich probieren und wo endet auch mein Probieren.
Herr Trubinski, Sie versprechen in Ihrem Buch Fatalismus macht cool. Was ist Ihr Rat für Anfänger, die sich vielleicht jetzt passend noch als Fastenvorhaben in der verbleibenden Fastenzeit bis Ostern in gelassenem Fatalismus üben wollen?
Einmal am Tag sagen irgendwie, das kann ich jetzt nicht ändern und das ist auch gut so und das gebe ich ab an eine höhere Macht und guck mal, was passiert.
Matthias Trubinski und sein Lob des Fatalismus. Das Buch ist im Claudius Verlag erschienen, hat 132 Seiten und kostet 14 Euro. Das wohl berühmteste Vorbild für das Annehmen dessen, was ist, ist Hiob, von dem im Alten Testament berichtet wird. Er verliert seine Kinder, sein Hab und Gut, seine Gesundheit und bleibt doch dankbar seinem Gott gegenüber. Schicksalsschläge, die plötzlich ins Leben hereinbrechen, nennen wir nach ihm Hiobs Botschaften. Die Überbringer solcher Nachrichten haben einen schweren Job. Polizisten müssen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen übermitteln, Seelsorger sind nach Unfällen im Einsatz und in den Kliniken und Arztpraxen stehen Ärztinnen und Ärzte ständig vor der Aufgabe, Patienten über schwere, manchmal nicht heilbare Erkrankungen zu informieren. Diese so wichtigen Gespräche laufen oft schief. Der Berliner Onkologe Jalit Sihuli hat diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet. Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen, heißt es. Michael Hollenbach hat mit ihm und anderen über diese Herausforderung gesprochen.
Als Onkologe und Gynäkologe muss Djalid Zehouli immer wieder Patientinnen die dramatische Nachricht vermitteln, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt sind. Er weiß, dass viele seiner Kollegen diese Gespräche scheuen und sich hinter einem medizinischen Fachjargon verstecken. Aber
die Gespräche, die wir eigentlich laufen lassen und sich ganz nah an der Realität orientieren, zeigen, dass es meistens Gespräche sind, die 15, 20 Minuten dauern. Gar nicht so lange, sondern häufig wir sehen, dass über Monologe Informationen überfrachtet werden und dann das Wesentliche vergessen wird.
Zu dem Wesentlichen zählt Zehouli, dessen Eltern in den 60er Jahren aus Marokko nach Deutschland flüchteten, den Patienten in den Blick zu nehmen. Was sind dessen Bedürfnisse? Wie kann ich ihn stärken? Wie kann ich ihm weiterhelfen? Untersuchungen hätten gezeigt, dass Ärzte in derartigen Gesprächen maximal 16 Sekunden Schweigen aushalten würden.
Der Arzt ist nicht trainiert, die Stille auszuhalten und durchspricht sie meistens mit Floskeln, die dann natürlich dem Gespräch nicht dienlich sind.
In der Berliner Charité, wo Djalid Zehouli Chefarzt für Gynäkologie ist, führten Mediziner sogenannte Breaking Bad News Gespräche mit Simultanpatientinnen durch. Eines der Ergebnisse:
Das ist immer wieder das Feedback, dass die Pausen viel heilsamer wahrgenommen werden als die erweiterte zusätzliche Information.
Diese Erfahrung hat auch der hannoversche Polizeiseelsorger Frank Waterstraat gemacht, der 2 Jahrzehnte als Notfallseelsorger oft Todesnachrichten überbringen musste.
Was man, denke ich, nie tun sollte, ist Menschen, ich sage das jetzt mal etwas salopp, zuzutexten in dieser Situation. Keine vorschnellen Erklärungen abzugeben, keine Ratschläge abzugeben, sondern hören auf das, was Menschen jetzt wollen. Und wenn sie schweigend, weinend dort sitzen, dass man es mit ihnen gemeinsam erträgt, also ein Stück dieses Weges gemeinsam geht.
Der katholische Klinik- und Notfallseelsorger Matthias Gottschlich erinnert an einen Satz des Schriftstellers Max Frisch.
Du musst dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass er in seinem seelischen Tempo da selber reinschlüpfen kann. Du darfst die Wahrheit dem anderen nicht wie nassen Lappen um die Ohren hauen.
Allerdings sei eines ganz wichtig, meinen der Arzt Djalid Zehouli und der Pastor Frank Waterstraat. Keine Ausflüchte.
Das, was man sagt, muss wahr sein, die Wahrhaftigkeit. Und das darf natürlich nicht enden in einer Lüge. Das darf auch nicht enden in einer Vision, die unerreichbar ist und dabei stört, sich mit der Wahrheit und deren Konsequenzen auseinandersetzen zu können. Was nicht heißt, dass Hoffnung und auch die Ausnahme, auch das Wunder möglich ist. Aber nur mit der Hoffnung zu spielen und damit zu arbeiten, das, glaube ich, wäre nicht der richtige Weg.
Die Menschen ahnen ja, dass etwas Furchtbares im Raum steht und jetzt dran ist. Das klingt sehr unbarmherzig, aber die Nachricht und die Realität sind unbarmherzig in der Situation. Und ich selber finde es noch unbarmherziger, wenn diese Situation in die Länge gezogen wird. Die Menschen wissen, irgendetwas Furchtbares ist passiert. Und ich bin der Meinung, dass das Wort Tod in dieser Situation benannt werden muss, weil der Tod einfach im Raum steht in dieser Situation.
Matthias Gottschlich sagt, früher sei oft der Fehler gemacht worden, dass die Seelsorger sofort versucht hätten, mit der christlichen Botschaft vom Leben nach dem Tod Trost zu spenden. Das sei heute nicht mehr der Fall. Allerdings habe er auch noch nie erlebt, dass Hinterbliebene ihn als katholischen Notfallseelsorger abgelehnt hätten.
Das ist eine Erfahrung, dass man wahrscheinlich doch im Kontext von Tod, Sterben, Unglück, Katastrophe nochmal auf dieses Geländer auch zurückgreift, was man vielleicht von Kindheit, von Familie kennt und sich da ein Stück Sicherheit und Halt ja doch erhofft.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Unter diesem Titel ist das Buch des Arztes Djalid Zehouli im Kösel Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 20 Euro. Im Jemen sind nach 2 Jahren Bürgerkrieg zwischen Houthi-Rebellen und der Regierung mehr als 21 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Durch verunreinigtes Grundwasser ist mittlerweile die Cholera ausgebrochen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer der schwersten humanitären Krisen unserer Zeit. Laut Amnesty International wird im Jemen immer wieder gegen Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Andersgläubige vorgegangen. Es kommt zu willkürlichen Verhaftungen und jetzt sogar zu einem Todesurteil gegen einen Anhänger der Religionsgemeinschaft der Bahai. Auf dieses Urteil reagierten zahlreiche Politiker aus dem Europaparlament und fordern eine sofortige Freilassung aller Bahai-Häftlinge im Jemen. Frank Aheimer berichtet.
Am 2. Januar wurde Hamid bin Haidara vor einem Sondergericht in Sana'a im Norden des Landes, dem Landesteil, der nicht mehr dem Einfluss der international anerkannten Regierung von Präsident Hardy untersteht, zum Tode verurteilt. Der Vater von drei Kindern gehört zur religiösen Minderheit der Bahai im Jemen. Ingo Hofmann, Menschenrechtsbeauftragter der deutschen Bahai-Gemeinde.
Der Richter vor diesem Gericht hat auch eine öffentliche Hinrichtung angeordnet. Allerdings ist der Zeitpunkt der Hinrichtung nicht festgelegt worden. Dieses Urteil wirft natürlich die Frage der Zukunft der ganzen jemenitischen Bahai-Gemeinde, wir reden hier von einigen Tausend, auf. Die große Sorge ist, dass diejenigen, die derzeit in Haft sind, es sind also etwa 6 weitere Bahai noch in Haft, und die Sorge ist, was ist die Zukunft dieser Bahai?
Mit dem Urteil wurden alle demokratisch gewählten Institutionen der Bahai im Jemen verboten und das Eigentum von Hamid bin Haidara beschlagnahmt. Seine Frau und seine Kinder sind damit mittellos. Das Verfahren löste internationale Proteste aus. Wolfgang Büttner von Human Rights Watch.
Wir können nicht von einem rechtsstaatlichen Prozess in diesem Fall sprechen. Herr Haidara wurde in Haft misshandelt, gefoltert. Er hatte kaum Zugang oder nur sehr eingeschränkt Zugang zu einem Anwalt. All dies schließt aus, dass man von einem rechtsstaatlichen Verfahren sprechen kann. Das heißt, hier ist ein Willkürurteil gefallen und dieses Willkürurteil darf auf keinen Fall vollstreckt werden.
Hamid bin Haidara wurde bereits im Dezember 2013 verhaftet. Sein Vater, ein angesehener Arzt, kam in den 1940er Jahren aus dem Iran. Als Anerkennung seines Einsatzes für die Armen im Land wurde ihm die jemenitische Staatsbürgerschaft verliehen. Hamid bin Haidara selbst ist im Jemen geboren und genießt wie sein Vater hohes moralisches Ansehen. Ingo Hofmann.
Stimmen aus dem Jemen anerkennen auch die Rolle, die die Bahai-Gemeinde im Jemen in der jetzigen Zeit spielt. Obwohl das eine relativ kleine Gemeinde ist mit wenigen Tausenden, setzen sich die Bahai dort ein für den Aufbau der Gesellschaft. Sie setzt sich ein für Bildung bei Kindern und Jugendlichen. Sie unterstützt UN-Programme vor Ort. Und generell ist zu sagen, dass sich die Bahai als loyale Bürger ihres Landes verstehen und sich fernhalten, nach ihrer Überzeugung auch von allen politischen Lagern.
Bahai glauben daran, dass es nur einen Gott gibt, dass alle Religionen und Menschen eine Einheit bilden, gleich welcher Nation oder Kultur sie angehören. Männer und Frauen gelten als gleichwertig. Das Todesurteil ist der vorläufige Höhepunkt der Schikanen gegen die Bahai im Land. Erfan Diebel hat mit seiner Familie lange im Jemen gelebt und für eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation gearbeitet. Er kennt viele Bahai dort persönlich.
Seit Jahren gibt es immer wieder willkürliche Inhaftierungen. Es gibt keine fairen Gerichtsprozesse. Oftmals weiß man nicht genau, warum die Bahais verhaftet wurden. Aber in den meisten Fällen ist eigentlich ganz klar, dass es aufgrund der Religionszugehörigkeit ist.
Die Lage im Jemen war Ende Februar auch Thema im Deutschen Bundestag. Omid Nuripur von den Grünen verwies darauf, dass die Genfer Konvention zum Schutz von Zivilisten im Jemen täglich mit den Füßen getreten werde. Der SPD-Abgeordnete Nils Schmidt beschrieb den Jemen als Hölle auf Erden. Gide Jensen, FDP-Politikerin aus Schleswig-Holstein, kritisiert das aktuelle Todesurteil gegen Hamid bin Haidara und fordert die de facto Regierung der Houthi-Rebellen auf, das Urteil zurückzunehmen. Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag spricht von massiven Menschenrechtsverletzungen.
Derzeit ist sowohl die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit eingeschränkt. Es gibt keine unabhängige Justiz. Und da ist Herr Haidara ein Beispiel dafür, das wieder raussticht für die allgemeine Situation im Jemen. Grundsätzlich sollte aber in jedem Land der Welt es möglich sein, dass man andersgläubig ist, dass man eine eigene Meinung hat, auch wenn das vielleicht eine Minderheitmeinung ist. Und das ist gegen die Menschenrechte und gegen die Menschenwürde, jemanden zu verurteilen aufgrund seiner religiösen Weltanschauung.
Das war ein Beitrag von Frank Aheimer. Zum Ende von Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft, noch ein Hinweis auf unsere Reihe Forum am Sonntag. Hören Sie heute die Sendung Wer arm ist, stirbt früher. Arm und krank in einer reichen Gesellschaft. Um 17.05 Uhr hier auf NDR Info. Im Studio war Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.